ARD Sounds.
Niklas, wir sind noch voll und ganz in der griechischen Antike, im klassischen Griechenland, bei Sparta, bei der wohl bekanntesten neben Athen Polis der damaligen Zeit. Ungewöhnlich eigentlich hier für Tatort-Geschichte, dass wir so lange in einer Epoche sind, aber das war uns diesmal wichtig. Und außerdem habe ich auch gemerkt bei der letzten Aufnahme, dass du gedanklich aus Griechenland gar nicht mehr rauskommst. Du sprichst ja schon nicht mehr von 430 nach Christus, sondern Christos. Hier wird alles schon griechisch ausgesprochen mittlerweile.
Ja, wobei ich muss sagen, das Problem ist ja immer, dass man dann gerade das alles richtig toll aussprechen will. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben keine Vorstellung davon, wie schwer es manchmal ist, seinen eigenen Namen, wenn man hier vor diesem Millionenpublikum spricht, richtig auszusprechen. Also das gut bekannte Brett vorm Kopf, gerade wenn es um so Aussprache-Sachen geht. Aber wir werden uns da auch heute wieder erfolgreich durchschlängeln. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, Hannes übrigens, es geht ja heute um den Peloponnesischen Krieg. Da bin ich da wahrscheinlich gerade.
Wunderbar.
Da wird's in Urlaub
gehen. Kannst du dir am Meer anhören dann und deine eigene Stimme hören.
In der grenzenlosen Eitelkeit höre ich natürlich auch unsere eigenen Folgen, genau.
Okay, wir legen los. Wir steigen ein ins Jahr 407 vor Christus. Fast drei Generationen sind mittlerweile vergangen, seit König Leonidas mit seinen 300 Spartiaten an den Thermopylen in den Tod zog. Ich habe das jetzt extra ein bisschen martialisch auch überspitzt dargestellt. Die Geschichte von jenem schmalen Pass zwischen Meer und Gebirge, an dem sich einige hundert Griechen der größten Militärmacht ihrer Zeit entgegenstellten. Geschichte natürlich voller Heldenmut und Todesbereitschaft. Längst des Leonidas sind die Perserkriege eigentlich zum Mythos geworden. Sparta und Athen gewinnen gegen das persische Großreich. Sparta regiert das Land, Athen beherrscht die See. Ist doch eigentlich, Niklas, oder die perfekte Allianz?
Naja, wir wissen ja schon von Zeus und Poseidon, dass das durchaus auch zu Konflikten führen kann, diese Aufteilung. Wir kommen zurück zum Thema, wie so häufig in der Geschichte, wir haben ja jetzt gerade diesen großen Sieg angesprochen, über die Perser aus Sicht der Griechen. In einem Augenblick des Triumphes werden aus Verbündeten von heute sehr schnell Rivalen von morgen. Seit fast einem Vierteljahrhundert nämlich, wir machen jetzt also einen zeitlichen Sprung, erschüttert der Peloponnesische Krieg nun schon die griechische Welt. Sommer für Sommer ziehen spartanische Heere durch Attika und legen Felder und ganze Dörfer in Schutt und Asche. Ernten werden dann niedergebrannt, Städte belagert und ihre Bewohner ausgehungert. Die Pest hat Athen sogar auch heimgesucht. Zehntausende kostet das das Leben. Auch der große Staatsmann Perikles übrigens fällt ihr zum Opfer. Was einst als Konflikt zwischen zwei Bündnissen beginnt, hat sich also kurzum längst zu einem Krieg entwickelt, der beinahe jede griechische Polis erfasst. Sparta ist nach wie vor die unangefochtene Landmacht in Griechenland, kämpft im Jahr 407 vor Christus aber längst einen Krieg, für den das eigene Militär eigentlich gar nicht ausgelegt ist, nämlich einen Kampf auf offener See. Athens Flotte beherrscht noch immer die Ägäis und genau deshalb wird für Sparta eigentlich immer deutlicher, wir sind zwar eine, ich spreche jetzt mal ein bisschen salopp, eine super starke Landmacht, aber wir müssen oder wir können, wenn wir diesen Sieg über Athen erreichen wollen, eigentlich das nur tun, indem wir eben uns auch auf See entgegenstellen. Denn, um das auch so ein wenig sinnbildlich zu veranschaulichen, die Trieren der Athener, die gleiten immer noch unentwegt über das Meer, sichern Nachschub, bringen Soldaten an neue Kriegsschauplätze und halten eben damit auch das attische Seereich zusammen.
Hängt natürlich auch mit der Geografie Griechenlands zusammen. Werden wir auch nochmal ansprechen, wie wichtig letztendlich die maritime Oberhoheit für solche Konflikte auch ist. Für Sparta sieht es eigentlich deshalb nicht sonderlich gut aus im Jahr 407 vor Christus. Die Spartaner wissen, wenn sich daran nichts ändert, dann könnte dieser Krieg verloren sein. Und genau deshalb macht sich der spartanische Flottenbefehlshaber Lysander auf eine ganz ungewöhnliche Reise. Auch er wird übrigens zu einer Legende werden, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen als Leonidas. Tagelang reitet er von Ephesos an der kleinen asiatischen Küste ins Landesinnere bis nach Sardes, der alten Hauptstadt des Lydischen Reiches und einem der wichtigsten Verwaltungszentren des Perserreichs. Sein Ziel ist jetzt aber nicht irgendwie ein Lager eines griechischen Verbündeten, sondern sein Ziel ist der Palast eines Persers. Dort erwartet ihn Kyros, der kaum 16-jährige Sohn des persischen Großkönigs Dareios II., der erst von seinem Vater vor kurzem zum Statthalter Kleinasiens ernannt wurde. Was folgt, gehört wirklich zu den erstaunlichsten Begegnungen der griechischen Geschichte. Dieser junge, gerade mal 16-jährige Perser empfängt den Spartaner mit allen Ehren. Die beiden verbringen sogar mehrere Tage miteinander. Lysander schmeichelt da seinem Gastgeber, gewinnt dessen Vertrauen und bittet schließlich um das, weshalb er die beschwerliche Reise überhaupt auf sich genommen hat. Also der wartet also nach, wie reagiert der Kyros, und dann geht er in die Vollen. Er bittet jetzt nicht um Soldaten oder Waffen, sondern um Geld, denn davon hat das persische Reich sehr viel. Mehr Geld möchte Lysander haben für eben die Ruderer seiner eigenen Flotte. Er möchte seine Flotte vergrößern, und Kyros, der zögert nicht lange. Er verspricht 3 Obolus pro Tag für jeden spartanischen Seemann. Ist jetzt total schwer, das irgendwie in die heutige Zeit umzurechnen, aber es war für damalige Verhältnisse ein ordentlicher Sold. Später erhöht Kyros den Sold sogar um einen zusätzlichen Obolus pro Mann und pro Tag.
Wir müssen auf jeden Fall nochmal zusammenfassen, was das jetzt eigentlich bedeutet, was da gerade passiert ist. Also der einstige Kriegsgegner und Feind, den man seit Generationen wirklich in den dunkelsten Farben malt, wird nun zum Geldgeber der eigenen Flotte. Aus persischem Gold sollen also Männer für die spartanischen Schiffe angeworben und bezahlt werden. Ausgerechnet Persien soll Sparta also zum Sieg über den nun neuen großen Feind verhelfen, nämlich dort, wo Athen unbezwingbar erscheint, auf dem Meer. Wir sprechen heute über einen Krieg, der ein solches Ausmaß annimmt, dass manche von einem Weltkrieg der Antike ausgehen.
Wir erzählen, wie aus Verbündeten Feinde werden, wie ein Krieg fast 30 Jahre lang die griechische Welt verwüstet, warum ein Flottenkommandant namens Lysander Geschichte schreibt, und weshalb Spartas größter Triumph zugleich den Keim seines Untergangs in sich trägt. Wir, das sind Hannes Liebrand
und Niklas Fischer, 2 Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte.
Ja, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Niklas, dass wir in der letzten Folge vor allen Dingen über die Perserkriege gesprochen haben. Heute geht es um den Peloponnesischen Krieg. Du hast das jetzt ein bisschen zugespitzt als Weltkrieg auch tituliert. Und das machen tatsächlich manche. Man darf das natürlich jetzt nicht mit unserem heutigen Verständnis der Welt gleichsetzen. Nämlich die bekannte Welt damals war natürlich viel kleiner. Eigentlich nur, muss man sagen, Vorderasien, also wo das Persische Reich natürlich auch aktiv war, und der Mittelmeerraum. Und da sogar eigentlich nur oder mehr der östliche Mittelmeerraum. Gar nicht so sehr der westliche Mittelmeerraum.
Ja, ja. Also da wollte ich auch bewusst ein bisschen drauf anspielen, dass die Griechen, wie nennt man das nochmal, heliozentrisches Weltbild,
genau, glaube ich. Ne?
Also die sind in der Mitte und von da aus bewegt man sich quasi, denkt ja auch, die Erde ist eine Scheibe und nach außen und dann fällt man halt runter. Und wenn man das denkt, dann ist man halt der Mittelpunkt der Welt und dann ist man halt beim Weltkrieg so ein bisschen.
Ja, und selbst der antike Geschichtsschreiber Thukydides nimmt ja da große Worte in den Mund, wenn er über diesen Konflikt redet, über den wir jetzt heute sprechen werden. Er sagt nämlich, dies war die größte Erschütterung, welche die Hellenen, ein großer Teil der Barbaren und, ich möchte fast sagen, die Menschheit erlebt hatte. Also er malt diesen Konflikt schon in den größten Farben aus. Und man muss wirklich auch sagen, dass wir Elemente haben, die tatsächlich für damalige Verhältnisse vollkommen unbekannt waren. Wir haben eben nicht nur irgendwelche Schlachten irgendwo, sondern wir haben Brandschatzungen, Massaker, Zivilbevölkerung, die mit einbezogen wird. Und fast die ganze damals bekannte griechische Welt plus Persien und andere Verbündete werden direkt oder indirekt mit eingebunden. Also ganz interessanter Konflikt, der auch die weitere Geschicke dann der Zeit dann leiten wird. Niklas, schauen wir uns vielleicht zunächst mal an, wie die griechische Welt jetzt im 5. Jahrhundert vor Christus nach dem Sieg über die Perser aussieht. Also wer nochmal die Vorgeschichte davor hören möchte, da gerne nochmal unsere letzte Folge reinhören, nämlich da gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. Jetzt interessiert uns genau diese Zwischenkriegsphase erstmal. Denn obwohl Griechenland die Invasion des Xerxes abgewehrt hat, herrscht jetzt keineswegs Frieden. Im Gegenteil, die beiden führenden Mächte des Krieges, also Athen und Sparta, entwickeln sich in vollkommen unterschiedliche Richtungen. Sparta kehrt nach dem Sieg weitgehend zu seiner traditionellen Rolle als Landmacht zurück. Der Peloponnesische Bund bleibt das politische Fundament seiner Macht. Ein Bündnis griechischer Poleis unter spartanischer Führung, das vor allen Dingen auf gegenseitiger militärischer Unterstützung beruht und vor allen Dingen auf die Peloponnes bzw. Mittelgriechenland geografisch fokussiert ist. Athen hingegen nutzt den gemeinsamen Sieg über Persien, um seinen Einfluss auf See immer weiter auszubauen. Gemeinsam mit zahlreichen Inseln und Küstenstädten gründet es dann den Attischen Seebund. Offiziell, oder zumindest am Anfang, dient dieses Bündnis dazu, künftige persische Angriffe abzuwehren. Also hier auch so eine antipersische Stoßrichtung und eine panhellenische gleichzeitig auch noch dazu. Doch schon bald geht Athen einfach weiter. Man nutzt diesen Seebund dazu, dass man eben seine Macht immer weiter ausbaut und formt ihn dazu auch zu etwas gänzlich anderem. Ursprünglich hatten sich vor allen Dingen, ich hatte es gerade gesagt, die Inseln und Küstenstädte der Ägäis dem Bündnis angeschlossen, wird dann aber eben immer weiter erweitert und dann kommt man eben mehr und mehr in Konflikt auch zu Sparta. Die einzelnen Bündnismitglieder dieses Attischen Seebundes, die stellen Schiffe oder zahlen Beiträge in eine gemeinsame Kriegskasse, also so ein Kollektivbündnis. Doch damit werden immer mehr Polis dauerhaft an Athen gebunden und verlieren übrigens dann auch eigene politische Machtbereiche, über die man vorher noch autonom entschieden hatte, zum Beispiel Außenpolitik oder so. Also aus einem Verteidigungsbündnis entsteht Schritt für Schritt ein athenisches Imperium, könnte man auch zugespitzt sagen. Und genau daran liegt eben der Kern des Problems, weil wir eben zwei Bündnisse in Griechenland haben, der Attische Seebund und der Peloponnesische Bund. Und es dauert eben nicht lange, bis die Interessen beider Seiten eben miteinander kollidieren. Ich habe hier eine Karte von dem antiken Griechenland vor mir liegen, wo auch eben diese Bündnissysteme eingezeichnet sind. Und da wird ganz deutlich klar, dass Athen insbesondere diese ganzen Küstenregionen der Ägäis kontrolliert. Also das ist wirklich kein zusammenhängender Machtblock, sondern man sieht, wenn man sich jetzt Griechenland ein bisschen vorstellt, man hat Griechenland auf der einen Seite, die Türkei auf der anderen Seite und dazwischen und eben auch die türkische Küste, die Westküste, ist eigentlich alles unter athenischer Kontrolle bzw. des Seebundes.
Inklusive aller Inseln?
Aller Inseln, wo viele auch heute im Urlaub sind.
Melos nicht, sehe ich hier, wenn ich ganz genau hingucke.
Ja, es gibt natürlich immer noch so ein paar andere Bereiche, auch. Aber auch übrigens der Hellespont. Also die Dardanellen, die Meerenge, die dann zum Schwarzen Meer führt, alles eigentlich unter Kontrolle des Attischen Seebundes. Während der Peloponnesische Bund unter Sparta hauptsächlich eigentlich Südgriechenland, Festland umfasst. Also solche Städte wie Sparta, Pylos, Elis und so weiter, Korinth, Megara, Böotien. Also das sind so die Kernlande des Peloponnesischen Bundes.
Gibt natürlich auch neutrale Poleis, also zum Beispiel, kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, Kreta sollten wir auch erwähnen. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht komplett ins Detail gehen. Genau über diese Unterschiede und Konfliktlinien zwischen Athen und Sparta haben wir ja übrigens auch mit Martin Zimmermann gesprochen, Professor für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir haben ihn gefragt, wie sehr unsere heutigen Vorstellungen von den beiden Mächten überhaupt der damaligen Realität entsprechen.
Also mit diesen beiden Seiten, die geschildert worden sind, ist man schon sehr nah an der Realität. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass in Sparta die große Architektur, die große Literatur und anderes fehlt und Athen der Ort von Philosophie und Kultur geworden ist, die Spartaner vor allen Dingen auf sich gehalten haben als großes Volk der Krieger. Und natürlich sind an diese beiden Pole in späterer Zeit auch mythische Erzählungen geknüpft worden, die die wirkliche Realität komplett überdeckt haben. Über das Innenleben in Sparta zum Beispiel wissen wir sehr wenig, weil man immer nur von außen auf diesen Staat geschaut hat und aus Sparta selbst so wenig Texte erhalten sind, die uns wirklich erklären, wie man dort gelebt hat und wie man dort gedacht hat.
Ja, was Martin jetzt angesprochen hat, sind ja die unterschiedlichen politischen Systeme, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Auch hinsichtlich der politischen Verfassung und Ausrichtung unterscheiden sich die beiden Mächte nämlich tatsächlich fundamental. Während in Athen auf der Agora, dem zentralen Markt und Versammlungsplatz der Stadt, stundenlang debattiert wird und Bürger öffentlich um politische Mehrheiten ringen, wirkt Sparta, das hat Martin ja angesprochen, für Außenstehende beinahe geheimnisvoll. Viele Entscheidungen fallen hinter verschlossenen Türen. Fremde erhalten nur selten Einblick in das politische Leben der Stadt. Selbst antike Autoren rätseln immer wieder darüber, wie Sparta überhaupt regiert wird. An der Spitze, das finde ich ganz interessant, stehen zwei Könige gleichzeitig. Das ist wirklich ein in der griechischen Welt nahezu einzigartiges Modell, dass ihre Macht dabei keineswegs grenzenlos ist. Das finde ich darüber hinaus auch ganz bemerkenswert. Sie führen zwar die Heere in den Krieg, können aber jederzeit von anderen Institutionen kontrolliert und sogar vor Gericht gestellt werden. Eine Schlüsselrolle dabei spielen die sogenannten Ephoren, 5 jährlich gewählte Aufseher. Die überwachen die Könige, bereiten politische Entscheidungen vor und sorgen dafür, dass niemand im Staat zu mächtig wird. Hinzu kommen der ehrwürdige Ältestenrat, die Gerusie und die Volksversammlung. Anders als in Athen wird da jetzt aber kaum frei debattiert. Die Bürger stimmen da lediglich über Vorlagen ab, doch die eigentliche Politik, die entsteht in einem Inner Circle, also einem kleineren Kreis erfahrener Amtsträger. Sparta ist also jetzt ganz klar keine klassische Monarchie, aber eben auch keine Demokratie nach attischem Vorbild. Eher so eine Art politisches System der eigenen Art.
Ja, so eine Mischverfassung. Also man hat ja eben diese monarchischen, aristokratischen Elemente und eben in gewisser Hinsicht demokratische Elemente. Und übrigens, weil du diesen Ältestenrat angesprochen hattest, trifft es ganz gut. Da durften meines Wissens Männer nur über 60 Jahren mitwirken. Also da hat man schon Erfahrung im Leben an politische Macht letztendlich geknüpft. Also das Senioritätsprinzip ein bisschen. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, sowohl in Athen als auch in Sparta ist politische Teilhabe ein exklusives Privileg. Betrifft eben ja nicht alle Menschen, so wie jetzt bei uns jetzt zumindest in der Demokratie. Nur eine vergleichsweise kleine Elite freier, männlicher Bürger entscheidet über Krieg und Frieden. Wer gehört nicht dazu? Fremde erstmal, die allgemein in Sparta sehr skeptisch beäugt wurden. Aber auch die Heloten, das ist ja die große Mehrheit unfreier Bürger, die vor allen Dingen die Felder bestellt haben, die eben, ich hatte es letztes Mal gesagt, die Drecksarbeit ein bisschen geleistet haben. Und auch Frauen gehörten nicht dazu, durften eben nicht aktiv politisch teilhaben, trotz dieser relativ bedeutenden Rolle der Frauen in Sparta, wie wir in der letzten Folge angesprochen haben. Dass sich diese Bürgerelite ganz auf Politik und Krieg konzentrieren kann, hat eben einen ganz einfachen Grund, weil eben darunter die große breite Masse eigentlich keine Rechte besitzt. In Athen sind es Sklaven, also ist auch keine Demokratie nach heutigen Vorstellungen, und in Sparta sind es eben die Heloten. Doch genau darin liegt ja auch Spartas größtes Problem, denn diese Heloten sind den Spartiaten zahlenmäßig weit überlegen. Die Angst vor den Aufständen sind letztendlich dadurch allgegenwärtig und diese permanente Angst prägt dann eben die Politik Spartas und hat eben Einfluss auf die Verfassung dieser Polis. Niklas, wir haben in der letzten Folge auch über die Agoge kurz gesprochen, also über die spartanische Erziehungsanstalt. Wir werden das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber ich möchte auf einen Punkt nochmal hinaus. Denn neben dieser Härte, Disziplin, Gehorsam und Bereitschaft, auch für den Staat in den Tod zu gehen, gibt es eben auch noch eine weitere Institution, die sicherlich zu den umstrittensten Institutionen der Antike zählt, insbesondere aus heutiger Sichtweise, und das ist die Krypteia. Der antike Schriftsteller Plutarch beschreibt die ja, in ganz deutlichen Worten.
Die Oberen schicken von Zeit zu Zeit die Verständigsten und Kühnsten unter den Jungen, die nichts als einen Dolch und die notwendigsten Lebensmittel bei sich hatten, ohne besondere Ursachen aus, das Land zu durchstreifen. Diese zerstreuten sich überall, hielten sich den Tag über in Schlupfwinkeln verborgen und ruhten sich aus. Des Nachts aber gingen sie auf die Wege und töteten alle Heloten, die ihnen in die Hände fielen. Zuweilen durchstreiften sie sogar die Felder und machten die stärksten und ansehnlichsten unter den Heloten nieder.
Ja, das ist eine Form der kriegerischen Erziehung, die nach heutigen Maßstäben dann eben bei einem Wort, was die Griechen ja auch gerne benutzt haben, zu bleiben, barbarisch anmutet. Also wirklich grausam, oder? Mhm. Also da werden dann einfach unschuldige Bauern regelrecht niedergemetzelt und genau. Das soll dann irgendwie ein Teil der militärischen Ausbildung sein.
Dass sie sich dadurch keine Freunde schaffen unter den Heloten und deswegen Angst immer vor Aufständen haben, erklärt sich auch dadurch.
ob das auch tatsächlich so gewesen ist, genau, wie das Plutarch hier eben schildert, oder er tatsächlich auch spätere Überlieferungen mit spartanischen Traditionen da irgendwie wild miteinander durcheinander mischt. Darüber diskutiert die Forschung bis heute. Unstrittig ist auf jeden Fall, worauf all das hinausläuft. Die Kontrolle der Heloten gehört zum Fundament des spartanischen Staates. Die berühmte Disziplin der Spartaner richtet sich deshalb nicht nur gegen äußere Feinde, sondern eben immer auch gegen die eigene Bevölkerung. Genau das erklärt, warum Sparta seine Außenpolitik völlig anders betreibt als Athen. Jeder Feldzug bedeutet nun im Umkehrschluss natürlich auch, dass Tausende spartanische Vollbürger ihre Heimat verlassen und damit eben sozusagen auch eine Form des Schutzes im Inneren verloren geht, würden jetzt zum Beispiel die Heloten aufständisch werden. Das ist eben ein Risiko, was immer im Raum steht. Sparta muss deshalb jeden militärischen Schritt sorgfältig abwägen. Athen dagegen wird von Jahr zu Jahr immer selbstbewusster. Seine Flotte beherrscht die Ägäis, der Attische Seebund wächst weiter und der Einfluss der Stadt reicht weit über Attika hinaus. Aus Spartas Sicht beginnt also jetzt etwas zu kippen, nämlich das politische Gleichgewicht.
Oder eher die Dominanz Spartas. Die wird gefährdet, oder? Also gar nicht nur die Gleichgewicht, sondern die führende Dominanz wird jetzt herausgefordert.
Also die eigene Hegemonie, könnte genau, man auch sagen. Noch herrscht zwar Frieden, doch das Misstrauen, das wächst auf beiden Seiten. Irgendwann stellt sich nämlich in Sparta die entscheidende Frage: Wie lange wollen wir eigentlich noch zusehen, wie Athen immer mächtiger wird? Ich kann sagen, die Antwort auf diese Frage, die wird dazu führen, dass bald ganz Griechenland brennt.
Wir schreiben das Jahr 435 vor Christus. Seit Jahren beobachten die Spartaner mit wachsendem Unbehagen, wie Athen seinen Einfluss immer weiter ausdehnt. Doch nun eskaliert die Lage. Und nicht Sparta und Athen geraten zunächst aneinander, sondern zwei andere griechische Polis, Korinth und Kerkyra. Korinth gehört zu Spartas wichtigsten Verbündeten. Kerkyra verfügt dagegen über eine der größten Flotten Griechenlands und sucht plötzlich die Nähe Athens. Übrigens, wir sprechen vom heutigen Korfu, damit man das vielleicht ein bisschen besser einordnen kann. Was zunächst wie ein regionaler Konflikt aussieht, entwickelt sich rasch zu einem Flächenbrand. Denn entscheidet sich Athen für Kerkyra, gewinnt es nicht nur einen neuen Bündnispartner, sondern auch eine Flotte, die das Kräfteverhältnis auf See jetzt noch weiter zugunsten Athens verschieben könnte. Und genau das geschieht. Athen schließt ein Defensivbündnis und greift schließlich in den Konflikt ein. Für Korinth, Verbündeter Spartas, ist das ein Affront und damit für Sparta ein Warnsignal. Denn zum ersten Mal greift Athen jetzt unmittelbar in die Interessen eines der wichtigsten Mitglieder des Peloponnesischen Bundes ein. Und damit nicht genug, nur wenig später fordert Athen von Potidaea, das ist eine weitere Stadt mit engen Beziehungen zu Korinth und damit zu Sparta, den Abriss ihrer Stadtmauern und die Ausweisung korinthischer Beamter. Also was macht Athen? Geht zunehmend aggressiv gegen Bundesgenossen von Sparta vor, weil sie natürlich auch eigene Interessen gefährdet sehen. Als Potidaea sich weigert, jetzt hier diese Stadtmauern abzureißen, ne, beginnt jetzt eine Belagerung durch Athen. Sparta wird dadurch immer mehr unter Druck gesetzt, endlich jetzt zu handeln. Korinth fühlt sich von Athen bedroht. Potidaea wird belagert. Weitere Verbündete Spartas fordern nun vehement einen Kriegseintritt gegen Athen. Es kommt dann im Jahr 432 vor Christus zu einem ganz folgereichen Treffen des Peloponnesischen Bundes in Sparta. Da werden also jetzt alle Bundesgenossen versammelt und da wird jetzt debattiert. Da wird jetzt Athen kritisiert, es sei aggressiv, machtgierig, es wird an Sparta appelliert, doch nun endlich zu den Waffen zu greifen und eben diesen Vormarsch Athens aufzuhalten. Man muss sagen, Spartas Elite ist gespalten. Ne? Eine Gruppe der Älteren unter König Archidamos sieht Sparta erst in 2 bis 3 Jahren für einen Krieg mit Athen gewappnet. Daneben gibt es aber eine Gruppe jüngerer Spartiaten, die wollen jetzt loslegen. Das sind die Falken, das sind die Hardliner, die wollen mit Athen abrechnen. Am Ende fällt eine Entscheidung, die den Lauf der griechischen Geschichte verändern wird. Die Spartaner erklären, dass Athen den Frieden gebrochen hat und bereiten die Kriegserklärung vor. Es vergeht dann nochmals ein Jahr, in dem Sparta jetzt massiv aufrüstet. Erst 431 überfallen thebanische Truppen, das sind auch Verbündete von Sparta, nachts die mit Athen verbündete Stadt Plataiai. Der Überfall scheitert zwar, doch nun gibt es kein Zurück mehr. Hellas befindet sich im Krieg.
Es ist das Jahr 431 vor Christus. Das Wetter ist sonnig, der Boden trocken, aber man holt jetzt nicht die Badehose raus, sondern rückt mit einem gewaltigen Heer, also die Spartaner, gegen Athen vor. Denn genau diese Jahreszeit ist eben wegen der Verhältnisse der Temperatur die beste, um in die Schlacht zu ziehen. Den Kern der Truppen bilden die schwer gepanzerten Hopliten. Nun soll sich zeigen, für was die Spartiaten seit Kindertagen ausgebildet wurden. Ergänzt werden ihre Truppen von den Bundesgenossen aus Böotien, Phokis, Korinth und noch vielen anderen. Der spartanische König Archidamos befehligt die Truppen. Sie durchstreifen bereits Attika und auch Athen ist nicht mehr weit entfernt. Doch kein Feind ist zu sehen. Alles wirkt erstaunlich ruhig, fast zu ruhig. Was die Spartaner nicht wissen, der attische Staatsmann Perikles hat das Umland von Athen aufgegeben. Die Menschen haben sich mit ihren Tieren hinter die Stadtmauern und den Hafen in Piräus zurückgezogen. Perikles ist sich nämlich sicher, dass er in einer offenen Feldschlacht gegen die Spartaner keine Chance hat. Archidamos dagegen, der reagiert auf diese Taktik mit unerbittlicher Härte. Bald steigen überall vor Athen Rauchsäulen auf. Die Spartaner zünden alles an, was nicht nied- und nagelfest ist. Höfe, Felder, Häuser, einfach alles brennt. Und die Athener jetzt, die wollen es den Spartanern gleich machen. Auch sie schicken Soldaten los, um das Umland von Sparta niederzumachen. Keine Seite wagt eine offene Schlacht. Sparta kann also Athen nicht erobern. Athen dagegen will den überlegenen spartanischen Hopliten nicht im offenen Feld gegenübertreten. Viel Aufregung also um nichts, denn es kommt eben nicht zu einem direkten Aufeinandertreffen, zu einer direkten Schlacht. Aber ab jetzt beginnt ein mehrjähriger Abnutzungskampf.
Das ist auch der Grund, warum manche Historikerinnen und Historiker diesem Konflikt, der jetzt ja beginnt, Elemente einer totalen Kriegsführung unterstellt haben. Natürlich nicht mit unserem modernen Verständnis, das ist vollkommen klar. Das beginnt dann erst im Ersten Weltkrieg. Aber dass wirklich ein Krieg stattfindet, der Zivilisten mit einbezieht, der eben ganze Landstriche niedermacht, der nicht nur auf dem Schlachtfeld, sage ich jetzt mal, primär stattfindet, das ist doch was Neues und das wird uns jetzt noch weiter begleiten, ne? Denn dieser Abnutzungskampf, der hat auch noch eine weitere Kehrseite. Denn es passiert das, was so häufig passiert, wenn viele Menschen sehr lange auf einem engen Ort zusammenleben. Krankheiten brechen nämlich aus. Im Falle Athens kommt jetzt der schwarze Tod. Vermutlich wird die Pest über Schiffe nach Piräus eingeschleppt, einmal infiziert, gibt es kein Entkommen mehr. Die Menschen brechen auf offener Straße zusammen. Krämpfe erfassen den Körper, die schütteln sich, bis sich letztlich kleine Bläschen und ganze Geschwüre auf der Haut bilden. Die Ärzte damals sind machtlos. Die Leichen verwesen dann auch auf den Straßen Athens, ohne bestattet zu werden. Man geht mittlerweile davon aus, dass vielleicht ein Drittel der Bevölkerung Athens von der Pest dahingerafft wird. Das prominenteste Opfer ist übrigens Perikles, der große athenische Staatsmann der damaligen Zeit, der Architekt eigentlich auch des athenischen Aufstieges und des attischen Seebundes, stirbt an der Pest. 429 vor Christus ist das. Die Spartaner wähnen jetzt die Götter auf ihrer Seite, nämlich sowas kommt nicht einfach von ungefähr, sondern das ist immer, das hatten wir auch in der Folge über Odysseus gehabt, es ist immer irgendwie eine göttliche Botschaft dahinter und die Spartaner sehen jetzt, okay, wir haben die Götter auf unserer Seite.
Mit jedem weiteren Kriegsjahr verroht der Konflikt weiter. Auf beiden Seiten geraten Regeln ins Wanken, die unter Griechen für Jahrhunderte gegolten haben. In Athen drängt eine jüngere Generation von Politikern auf ein deutlich härteres Vorgehen. Diplomatische Zurückhaltung gilt jetzt zunehmend als Schwäche. Als spartanische Gesandte gefangen genommen werden, lässt man sie entgegen aller griechischen Gepflogenheiten ohne jedes Gerichtsverfahren in eine Schlucht werfen und töten. Doch auch Sparta überschreitet Grenzen. Spartanische Einheiten kapern unbewaffnete Handelsschiffe und töten die wehrlose Besatzung. Der Krieg richtet sich längst nicht mehr nur gegen Soldaten, du hast es gesagt, sondern eben auch gegen Zivilisten, die mit den Kämpfen kaum etwas zu tun haben. Was als Machtkampf zwischen zwei Bündnissen begonnen hat, entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem Existenzkampf um Leben und Tod, in dem es scheinbar gar keine Tabus mehr gibt.
Was wir jetzt bislang geschildert haben, sind vor allem jetzt politische Entscheidungen oder militärische Operationen, strategische Überlegungen. Aber es geht sogar noch weiter, nämlich diese bisherigen Geschichten, die erzählen nur die halbe Wahrheit. Denn der Peloponnesische Krieg wird nicht nur jetzt auf den Schlachtfeldern, auf den Dörfern, auf den Feldern geführt, sondern er verändert auch die Menschen, die erstmal überhaupt nicht in diesen Krieg involviert sind, zumindest augenscheinlich. Er lässt Nachbarn zu Feinden werden, Familien brechen auseinander und politische Gegner werden zu regelrechten Hassobjekten. Nirgendwo wird dieser Gewaltexzess so deutlich wie auf einer Insel im Ionischen Meer, wir haben es schon vorhin angesprochen, eine Insel, deren Name bis heute als Sinnbild für die Verrohung des Krieges gilt, Kerkyra. Es ist mittlerweile der Sommer des Jahres 427 vor Christus. Der Peloponnesische Krieg erreicht jetzt auch Kerkyra, das heutige Korfu, ich hatte es ja gesagt, und verwandelt die Insel in einen Ort, an dem jetzt wirklich Nachbarn zu Mördern werden. Nach außen ist Kerkyra eine Demokratie, doch hinter den Kulissen ringen zwei Lager erbittert um die Macht. Die einen setzen auf Athen, die anderen auf Korinth und Sparta. Und jetzt beginnt ein politischer Machtkampf. Beide Seiten misstrauen einander. Beide Seiten fürchten, die Kontrolle über die Stadt zu verlieren, bis schließlich dann die Gewalt eskaliert. Oligarchische Verschwörer, also Verbündete Spartas, dringen jetzt in den Rat ein und ermorden dort einen ganz wichtigen demokratischen Politiker sowie rund 60 seiner Anhänger. Und das ist der Funke, der ein längst vorbereitetes Feuer entfacht. Binnen wenige Tage versinkt Kerkyra jetzt im Bürgerkrieg. Auf den Straßen wird gekämpft, Häuser werden gestürmt, selbst Sklaven und Frauen greifen in die Auseinandersetzung ein. Als schließlich eine athenische Flotte eintrifft, gewinnen die Demokraten die Oberhand. Für ihre Gegner beginnt nun ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Hunderte Oligarchen fliehen in das Heiligtum der Hera. Die setzen jetzt ihre Hoffnung auf diesen göttlichen Ort, dessen Heiligkeit, damit eben die Feinde ja, das irgendwie respektieren. Doch diese Hoffnung erweist sich als vergeblich. Einige verlassen jetzt dieses Heiligtum, weil sie glauben, ein Gerichtsverfahren zu bekommen. Die gehen jetzt also raus, werden zum Tode verurteilt und direkt hingerichtet. Andere hingegen, die bleiben in diesem Heiligtum und erkennen, okay, jetzt ist hier kein Entkommen mehr. Sie sehen ganz genau, was mit ihnen passiert. Manche nehmen sich dann gegenseitig das Leben, andere erhängen sich zwischen den Bäumen des Heiligtums oder wählen den Suizid auf andere Weise, bevor sie eben den Verfolgern in die Hände fallen.
Doch selbst damit ist das Morden noch nicht beendet. 7 Tage lang ziehen die Sieger durch Kerkyra und rechnen mit ihren Gegnern ab. Nicht jeder, der stirbt, ist tatsächlich auch ein politischer Gegner. Alte Rechnungen werden da beglichen und Schuldner töten zum Beispiel ihre Gläubiger. Auch persönliche Rache nimmt ihren Lauf. Freunde wenden sich gegeneinander, Familien zerbrechen. Am Ende sind vermutlich mehr als 1000 Menschen tot, in einer einzigen Polis wohlgemerkt. Für den Historiker Thukydides wird Kerkyra damit zum Sinnbild dessen, was der Krieg mit einer Gesellschaft anrichtet. In seiner berühmten Pathologie des Krieges schildert er das Blutbad in den schlimmsten Bildern.
Während der 7 Tage, die Eurymedon nach seiner Ankunft mit seinen 60 Schiffen dort blieb, töteten die Kerkyräer diejenigen ihrer Mitbürger, die sie für ihre Feinde hielten. Als Begründung führten sie an, diese hätten versucht, die Volksherrschaft zu stürzen. Tatsächlich aber kamen manche auch aus persönlicher Feindschaft ums Leben, andere wiederum, weil sie ihren Mördern Geld schuldeten. Es zeigte sich jede nur denkbare Art des Todes. Und wie es in solchen Zeiten zu geschehen pflegt, geschah alles und noch Schlimmeres. Denn der Vater tötete den Sohn. Schutzflehende wurden von den Heiligtümern weggerissen und unmittelbar vor ihnen erschlagen. Andere wurden sogar im Heiligtum des Dionysos eingemauert und starben dort.
Die Insel wird zum Sinnbild dafür, was wirklich Krieg mit einer Gesellschaft macht. Nicht nur Menschen werden ermordet und Häuser zerstört, sondern eigentlich wird hier der ganze moralische Kompass einer Generation über den Haufen geworfen. Und genau deshalb folgt bei Thukydides unmittelbar nach dieser Schilderung, die wir gerade gehört haben, einer der berühmtesten Sätze der antiken Geschichtsschreibung, ganz unterschiedlich auch übertragen oder überliefert worden: Der Krieg ist ein gewalttätiger Lehrmeister. Also er will damit eben zum Ausdruck bringen, dass der Krieg auch das Abscheulichste im Menschen hervorbringen kann. Unser Blick heute auf den Peloponnesischen Krieg ist stark durch Thukydides geprägt. Ich habe Martin Zimmermann auch gefragt, welches Ziel er mit seiner Geschichte des Krieges verfolgt.
Also erstmal ist Thukydides sehr wichtig, weil er natürlich einen sehr detaillierten Überblick über den Krieg und den Verlauf des Krieges bietet. Und zum anderen ist Thukydides deshalb auch so wichtig, weil er eine ganz neue Form von Geschichtsschreibung geschaffen hat, während sein großer Vorgänger Herodot noch sehr viel stärker in Literatur, in Novellen, in Erzählungen, in Tragödien und so weiter gedacht hat, hat Thukydides, und dazu hat er auch ein eigenes Methodenkapitel geschrieben, sehr genau versucht zu recherchieren und die historischen Ereignisse zu rekonstruieren. Er hat zwischen Anlässen und Ursachen des Krieges unterschieden und so weiter und so weiter und hat im Grunde genommen mit seinem Geschichtswerk einer modernen Historiografie schon den Weg gewiesen.
Das Werk von Thukydides ist dabei keineswegs zu Ende. Der Krieg dauert noch fast 20 Jahre. Mal erringt Athen einen Erfolg, dann wieder Sparta. Städte wechseln die Seiten, Bündnisse zerbrechen, Friedensverträge werden geschlossen und wenig später wieder gebrochen. Keiner der beiden Gegner kann den anderen entscheidend besiegen. Auf beiden Seiten gewinnen, das ist ja dann immer so, wenn es nicht so wirklich weitergeht, Männer an Einfluss, die den Krieg kompromisslos fortsetzen wollen. In Sparta wird Brasidas zum Hoffnungsträger. In Athen treibt der Demagoge Kleon den Konflikt immer weiter voran. Brasidas hätte den Krieg vielleicht sogar zugunsten Spartas beenden können, aber die führenden Eliten Spartas verwehren ihm die Verstärkung aus der Heimat, vielleicht auch, weil er einfach zu mächtig geworden ist und eine Konkurrenz für andere Politiker im Inneren Spartas darstellt. Stattdessen beginnen beide Seiten nun mit Friedensverhandlungen. Als dann mit Brasidas auf der einen und Kleon auf der anderen Seite die beiden Hardliner 422 vor Christus in der Schlacht von Amphipolis fallen, macht das dann endlich den Weg frei für einen Friedensschluss. 421 vor Christus schließen Athen und Sparta den sogenannten Nikias-Frieden.
Ja, Niklas.
Passend.
Passend. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja, endlich ist der Krieg vorbei. Beide Seiten versprechen, den Krieg zu beenden. Sie schließen sogar ein Verteidigungsbündnis. Und das muss man sich mal vorstellen. Die haben sich gerade noch bekämpft, jahrelang. Und jetzt schließen sie so eine Art von Defensivallianz, in der Athen zum Beispiel verspricht, Sparta bei Helotenaufständen, die ja kommen könnten, militärischen Beistand zu leisten. Doch dieser Frieden, dieser Nikias-Frieden, der bleibt brüchig. Vor allem Spartas Verbündete können sich mit der neuen Ordnung nicht anfreunden. Es sind also häufig die anderen Polleys, die nochmal radikalisierend auf diesen Konflikt einwirken. Korinth und Theben fühlen sich übergangen und verweigern ihre Unterstützung. Gleichzeitig wittert Argos, das ist Spartas alter Rivale auf der Peloponnes, seine Chance. Gemeinsam mit mehreren Verbündeten versucht die Stadt, jetzt Spartas Führungsrolle herauszufordern. Athen erkennt darin die Gelegenheit, den eigenen Einfluss zurückzugewinnen und nähert sich jetzt Argos an. Der Frieden besteht zwar auf dem Papier weiterhin, tatsächlich beginnt jedoch längst ein neuer Kampf um Bündnispartner und politischen Einfluss. Der Krieg ist damit zwar noch nicht offiziell zurückgekehrt, aber der Frieden, ja, der beginnt bereits zu zerbrechen.
So, Hannes, bis jetzt haben wir vor allem verfolgt, wie sich Griechenland immer tiefer in diesem Krieg verliert. Lass uns aber auch direkt mal reinzoomen nach Sparta, also schauen, wie man da im Inneren den Krieg erlebt. Fast 20 Jahre kämpfen die Spartaner inzwischen gegen Athen. Mit jedem weiteren Kriegsjahr verändert sich auch Sparta selbst natürlich. Vor allem muss man erkennen, dass die alten eigenen Stärken in diesem Krieg nicht mehr genügen. Die beste Hoplitenarmee Griechenlands kann Athen nicht besiegen, solange dessen Flotte das Meer beherrscht. Der Peloponnesische Krieg führt Sparta also schmerzhaft vor Augen, dass Disziplin und militärische Ausbildung allein eben noch keinen Sieg garantieren. Athen verkörpert deshalb vielleicht sogar auch eher die Zukunft und Sparta muss jetzt aufpassen, noch Schritt halten zu können.
Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Also dieses, vor allen Dingen dieses weit umspannende Netz Athens erweist sich eben als Vorteil. Und deswegen erkennt, oder besser gesagt, wird Sparta vor Augen geführt, Jahr für Jahr, diese eigenen Schwächen. Jedes Mal, wenn die Spartaner in Attika einfallen, ziehen sich die Athener einfach hinter ihre Mauern zurück. Und dann werden sie über die Flotte, über den Seeweg wieder versorgt. Also bringt das eigentlich nichts. Solange Athen das Meer beherrscht, kann Sparta diesen Krieg nicht entscheiden. Dann aber bietet sich plötzlich eine wirklich historische Chance für Sparta. Denn im Jahr 415 vor Christus beschließt Athen eine gewaltige Expedition nach Sizilien. Mehr als 100 Kriegsschiffe und zehntausende Soldaten verlassen den Hafen von Piräus. Offiziell soll der Verbündete Segesta unterstützt werden. Tatsächlich aber hoffen viele Athener, mit der Eroberung von Syrakus ihre Herrschaft bis in das westliche Mittelmeer auszudehnen. Und deswegen, Niklas, ist es so wichtig, dass wir diese Geschichte nicht immer nur so militärstrategisch denken und erzählen sollten, sondern auch mentalitätsgeschichtlich. Wir hatten ja bei Odysseus gesagt, wie wichtig dieses westliche Mittelmeer war. Welche Sagen und Legenden damit verbunden waren. Also dieser Entdeckungsdrang führte auch in der damaligen Zeit dazu, dass man innerhalb eines Konfliktes solche Expeditionen beispielsweise unternommen hat. Aus spartanischer Sicht ist das zunächst natürlich eine willkommene Nachricht. Muss ich vorstellen, die Athener segeln ganz woanders hin. Sparta nutzt jetzt diese Gelegenheit und entsendet den erfahrenen Feldherrn Gylippos nach Syrakus. Es beginnt jetzt hier sowas wie so ein Stellvertreterkrieg. Mich erinnert das immer so ein bisschen irgendwie an den Kalten Krieg. Jetzt auch hier keine historischen Analogien, aber wir haben zwei dominierende Bündnissysteme. Man hat unterschiedliche Bündnispartner, man hat unterschiedliche Konfliktherde, die man hier passiv oder aktiv unterstützt. Also ist natürlich weit hergeholt, aber man kann irgendwie so gewisse Mechanismen, denke ich, erkennen. Und dort gelingt es diesem Gylippos, die Verteidigung der Stadt neu zu organisieren und den Widerstand gegen die Athener zu koordinieren. Also die Spartaner kämpfen jetzt gegen Athen auf Sizilien, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Was als ehrgeiziges Unternehmen beginnt, endet für Athen tatsächlich dann in einer Katastrophe. Wir wollen das jetzt nicht im Detail erklären, sonst müssen wir viel mehr darüber sprechen. Aber nach 2 Jahren sind Flotte und Heer nahezu vernichtet. Zehntausende Athener sterben oder geraten in Gefangenschaft. Viele von ihnen enden als Sklaven in den Steinbrüchen von Syrakus.
Für Sparta ist das der Moment, auf den es fast 2 Jahrzehnte gewartet hat. Zum ersten Mal scheint ein Sieg über Athen tatsächlich möglich. Doch ausgerechnet jetzt zeigt sich die größte Schwäche Spartas. Der Gegner, der ist zwar angeschlagen, aber noch immer beherrscht Athen ja das Meer. Natürlich könnte Sparta nun selbst eine große Flotte bauen, doch genau darin liegt das Problem, denn so eine Flotte, die kostet Unsummen. Schiffe müssen gebaut werden, vor allem aber braucht man Ruderer und die wollen natürlich nicht umsonst arbeiten, sondern die wollen Sold. Sparta ist aber jetzt nicht so reich wie Athen mit seinen gewaltigen Tributeinnahmen. Sparta braucht also etwas, das es eigentlich gar nicht hat, nämlich Geld, sehr viel Geld. Genau deshalb reitet im Jahr 407 vor Christus ein Spartaner nach Sardes. Seinen Namen kennen wir bereits. Lysander, also der Spartaner, der persisches Gold annimmt, um eine Flotte zu bauen.
Und damit springen wir weiter, 2 Jahre später in den Konflikt, nämlich in den September 405 vor Christus. Seit mittlerweile fast 3 Jahrzehnten tobt der Peloponnesische Krieg, natürlich mit gewissen Unterbrechungen. Und jetzt stehen sich Sparta und Athen ein letztes Mal gegenüber. Der Ort könnte symbolträchtiger eigentlich kaum sein, der Hellespont, die heutigen Dardanellen. Über die kleine Meerenge verläuft nämlich eine der wichtigsten Versorgungsrouten Athens. Von hier gelangt das Getreide aus dem Schwarzen Meer in die Stadt. Wer den Hellespont kontrolliert, kann Athen auch aushungern. Und Lysander weiß das. Und er weiß noch etwas. Dank des persischen Prinzen Kyros verfügt Sparta inzwischen über die finanziellen Mittel, den Krieg bis zum Letzten zu führen. Mit persischem Geld hat Lysander seine Flotte auf fast 200 Schiffe ausgebaut und seine Ruderer zuverlässig bezahlt. Sparta ist jetzt zur Seemacht aufgestiegen. Athen mobilisiert ebenso noch einmal alle verbliebenen Reserven. Mehr ist jetzt dann auch nicht mehr möglich nach diesen Jahrzehnten des Konfliktes. Nur wenige Kilometer trennen die beiden Flotten hier in den Dardanellen. Tag für Tag fahren die Athener in Schlachtordnung vor die spartanischen Stellungen und bieten jetzt die Entscheidungsschlacht an. Lysander lässt zwar seine Schiffe bemannen und in Gefechtsbereitschaft bringen, verweigert aber jeden Angriff. Ich finde es auch ein bisschen so absurd, wenn man sich das so überlegt, aber es muss ja auch so eine Initialzündung dann irgendwie geben. 4 Tage lang wiederholt sich dasselbe Schauspiel. Die Athener werden dann zunehmend sorglos. Nach ihrer Rückkehr ziehen sie ihre Schiffe an den Strand, verlassen das Lager und machen sich auf die Suche nach Nahrung. Und damit sind die Schiffe natürlich unbemannt, liegen da am Strand rum. Und genau auf diesen Moment hat Lysander gewartet. Seine Späher beobachten jede Bewegung am gegenüberliegenden Ufer. Als sie melden, dass sich die athenischen Besatzungen über das Land verstreut haben, gibt jetzt der spartanische Flottenbefehlshaber den Befehl zum Angriff. Fast 200 spartanische Trieren setzen sich gleichzeitig in Bewegung. Die Athener werden vollkommen überrascht. Viele Schiffe liegen noch am Strand, andere sind nur teilweise bemannt. Die rennen jetzt also hektisch auf ihre Schiffe zurück. Ehe sich die Athener überhaupt formieren können, brechen die Spartaner über sie herein. Und was folgt, um es kurz zu machen, ist die Vernichtung der athenischen Flotte. Nur 10 Trieren gelingt die Flucht, fast alle übrigen Schiffe werden erobert oder zerstört, tausende Athener geraten jetzt in Gefangenschaft. Nach fast 30 Jahren hat Sparta damit den Krieg gewonnen.
Wir haben jetzt bewusst einen zeitlichen Sprung gemacht, weil wir jetzt nicht einfach die Geschichte des Peloponnesischen Krieges erzählen wollen, sondern die Frage beantworten wollen, warum Leonidas noch vor knapp 80 Jahren heldenhaft gegen die Perser an den Thermopylen kämpft und nun Lysander persisches Geld annimmt, um die Griechen zu töten. Also die Athener sind ja auch Griechen. Dennoch zeigt sich am Ende des Krieges, dass wir jetzt nicht vorschnell Sparta einfach als Verräter der griechischen Sache verurteilen dürfen. Auch das sind ja auch im Zweifel wieder moderne Kategorien, die wir da überstülpen würden. Vor allen Dingen aber auch deshalb, weil in dieser Situation jetzt Spartas Bundesgenossen, allen voran Theben und Korinth, fordern, dass man Athen dem Erdboden gleich macht. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Wird es heute keine Akropolis mehr geben, die man als Tourist bestaunen könnte. Entscheidend ist, wie reagiert jetzt aber Sparta, also das siegreiche Sparta dieses Peloponnesischen Krieges? Man weigert sich. Man sagt, es dürfe keine barbarische Abrechnung mit dem unterlegenen Feind geben. Und das mit der Begründung, man könne keine Stadt auslöschen, die während der Perserkriege so heldenhaft gekämpft habe.
Dann kommen wieder diese Motive, die natürlich dann auch ausgeschmückt werden, dass ja eben Sparta doch am Ende anerkennt, dass Athen ja doch für die griechische Sache so viel geleistet hätte.
Vielleicht ist der Grund auch nur vorgeschoben, wir wissen es nicht, weil man insgeheim das Machtvakuum auch einfach vielleicht ein Stück weit fürchtet, dass eben ein zerstörtes Athen hinterlassen könnte. Athen in jedem Fall muss stattdessen nun einen Friedensvertrag unterzeichnen und wird in das spartanische Bündnissystem eingegliedert. Das ist natürlich auch irgendwie eine doch große Schmach. Zudem muss Athen seine langen Mauern schleifen und die Befestigungen des Hafens in Piräus niederreißen. Der attische Seebund, der ist damit Geschichte und es beginnt das Zeitalter der Hegemonie Spartas.
Könnte man zumindest meinen. Alle Voraussetzungen sind jetzt da, von einem goldenen Zeitalter Spartas zu sprechen. Aber ja, diese vermeintliche Hegemonie wird bald auf die Probe gestellt werden. Denn ausgerechnet die Macht, die Sparta zum Sieg verholfen hat, gewinnt nun selbst wieder am Einfluss auf die griechische Welt. Ich spreche natürlich von Persien. Mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand, also diese Sollzahlungen da, die da Lysander herausgehandelt hat, das war ja nicht der Rede wert für Persien letztendlich. Aber mit dieser Taktik hat man es geschafft eigentlich, dass die Griechen sich gegenseitig bekämpfen und dadurch auch schwächen. Athen ist besiegt, Sparta finanziell und in gewisser Hinsicht auch außenpolitisch von persischer Unterstützung abhängig. Sparta hat ja niemals die Ressourcen gehabt, um dauerhaft Hellas zu kontrollieren. Du hast es vorhin mal kurz angesprochen, dass Athen über viel größere finanzielle Ressourcen verfügte. Das lag natürlich an diesem ganzen großen Handelssystem. Das hat ja Sparta alles eigentlich nicht betrieben. Also muss man sagen oder könnte man sagen, dass die griechische Welt in gewisser Hinsicht geschwächt aus dem Konflikt hervorgeht, weil Sparta auch viel zu wenig tut danach, viel zu wenig investiert, sich wieder auf die eigenen Belange auch zurückzieht. Fortan werden die Großkönige, also die persischen Großkönige, immer wieder als Geldgeber und Schiedsrichter in die Konflikte der griechischen Polis eingreifen. Der Peloponnesische Krieg endet also mit einem spartanischen Sieg, doch der eigentliche Gewinner könnte vielleicht sogar Persien gewesen sein. Gerade einmal ein halbes Jahrhundert später ist es deshalb auch nicht Sparta, das die griechische Welt anführt und der persischen Großmacht dann entgegentritt, sondern diese Rolle übernimmt ein neuer Akteur aus dem Norden, Makedonien. Als Alexander der Große schließlich gegen das Perserreich zieht, beginnt seine Geschichte ja nicht erst mit dem Aufbruch nach Asien, sie beginnt eigentlich hier mit den Perserkriegen, die wir das letzte Mal besprochen haben, und eben mit dem Peloponnesischen Krieg von heute.
Vielleicht liegt genau darin die große Ironie, Hannes, dieser Geschichte. Die Perserkriege schaffen zum ersten Mal die Vorstellung eines gemeinsamen Griechenlands. Der Peloponnesische Krieg zerstört diese Vorstellung wieder. Erst die Erschöpfung beider Seiten macht den Weg frei für eine neue Macht aus dem Norden. Du hast sie angesprochen, Makedonien. Als Alexander der Große dann wenige Jahrzehnte später das Perserreich erobert, ist es nicht nur das Ende einer jahrhundertenlangen Rivalität zwischen Griechen und Persern. Es ist zugleich das letzte Kapitel einer Geschichte, die an den Thermopylen und eigentlich ja noch viel früher begonnen hat. Und damit sind wir auch beim Gesamtresümee unserer Doppelfolge angekommen.
Genau, damit haben wir eigentlich jetzt so die lange Vorgeschichte dann auch geklärt, die dann zu Alexander dem Großen führen wird, wo ja eben das Perserreich dann unterworfen wird. Übrigens, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, das wird unser erstes Buchkapitel sein über Alexander dem Großen von unserem ersten Tatort-Geschichtebuch, das im Oktober erscheint, das ihr jederzeit ab jetzt schon gerne vorbestellen könnt. Da geht es auch nicht nur um die Ereignisgeschichte, sondern es geht so ein bisschen auch um die dunkle Seite des Alexander den Großen, ob er vielleicht auch ein Tyrann gewesen ist. Viel drin in den letzten beiden Folgen. Wir mussten aber auch viel weglassen, das will ich gleich mal vorwegnehmen. Insbesondere heute hatten wir sehr viele Momente des Krieges nicht ansprechen können, weil der Fokus jetzt trotzdem mal ein bisschen auf die Entwicklung Spartas gelegt werden sollte. Niklas, was nimmst du mit raus? Oder beziehungsweise was ist jetzt so dein deine abschließenden Gedanken über Sparta? Würde mich auch mal interessieren, wie du eigentlich auf diesen...
Na, ich habe auf jeden Fall auch viel gelernt. Es ist jetzt nicht immer so, dass wir bei allen Themen, haben wir auch schon häufiger gesagt, die wir hier dann irgendwie erzählen oder allen Geschichten, die wir hier erzählen, vorher schon immer Allwissende sind, sondern uns natürlich da auch immer noch so ein bisschen reinfuchsen müssen. Und ich habe auch selber viel dazugelernt, insbesondere über dieses dann doch mich dann auch beeinflussende Bild oder der Mythos, über den wir ja viel gesprochen haben, von dieser sehr starken Militärmacht, und das ist es dann sozusagen schon fast gewesen, also dass das durchaus viel ambivalenter gewesen ist. Die Rolle der Frau fand ich super interessant, dass wir da auch drüber gesprochen haben, mit Martin dann ja auch. Also einfach viel gelernt für dich am Ende als Fazit.
War mal tatsächlich der absolute Schwerpunkt meines Studiums, so kurz vorm Staatsexamen. Aber dann merkt man wieder, wenn man dann mal ein paar Jahre nichts mehr dazu macht aktiv, dass man dann doch wieder auch viele Einzelheiten vergisst. Ja, und deswegen war es uns einfach wichtig, diese Dekonstruktion dieses Mythos, ohne das jetzt verurteilen oder glorifizieren zu wollen, mal darzustellen, wie eben spätere Generationen, spätere Gesellschaften auch vielleicht Geschichte verklären, Geschichte instrumentalisieren, Personen wie Leonidas eben auch instrumentalisieren. Ich glaube, das begegnet uns ja immer wieder in der Geschichte, und vielleicht lässt sich aus dieser übergeordneten Perspektive viel mehr lernen, als man vielleicht anfangs denkt. Nämlich die Antike ist in vielerlei Hinsicht häufig doch noch präsenter, als man glaubt.
Wir bedanken uns wie immer bei der Georg von Vollmer Akademie, die diesen Podcast mit möglich macht, für die Unterstützung. Schaut unbedingt ins Seminarprogramm rein, findet ihr unter www.vollmer-akademie.de. Und ich habe zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch, der insbesondere richtet sich an alle True-Crime-Fans. Aber ich kann, glaube ich, auch sagen, alle, die gute Geschichten mögen. Die absurdesten Verbrechen, Hannes, die passieren ja immer noch in der Provinz. Ist dir ja wahrscheinlich auch klar, da kommst du her. Da ist so einiges los. Das wissen auch Anna Duschime und Katjana Gerz am besten, weil sie selber daher kommen. In Cuff Crimes erzählen die beiden jede Woche wahre Geschichten, die es so auf dem Land gibt und sonst nirgendwo. Zum Beispiel ein jahrelanger Streit um zu laute Kuhglocken, ein Bauer, der den größten Giftmüllskandal Bayerns auslöst, oder ein Dorf, das gemeinsam einen Mord vertuscht. In Cuff Crimes geht es um Stories, die uns zum Staunen, zum Lachen und zum Schaudern bringen. Jeden Donnerstag gibt es da eine neue Folge, exklusiv in der ARD Sounds App.